Deutschlandfunk.
Corso.
Der Mensch und der Wolf, das ist eine Beziehung, die uns Menschen seit Jahrhunderten in den Bann zieht. Der Gruselfaktor des bösen Wolfs hat nicht nur jetzt an Halloween-Hochkonjunktur. Auch in der Popkultur taucht es immer wieder auf, das Bild vom mythischen Wolf, mystischen Wolf, vom streunenden Rudel. Etwa im frühen Hollywood-Horrorstreifen Der Wolfsmensch aus dem Jahr 1941 von George Wagner. 1982 verwandelte sich Michael Jackson zum Werwolf im Musikvideo zu seinem Hit Thriller. Und erst kürzlich reaktivierte Regisseur Christian Petzold im Film Wölfe in der Reihe Polizeiruf 110 die Klischees. Wie ist der Wolf in unserer Kulturgeschichte zu diesem Image gekommen? Das wollte die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Petra Ahne wissen und hat die Wölfe in einem kleinen, lesenswerten Buch porträtiert. Petra Ahne, schönen guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Welche Darstellung des Wolfes in der Kunstgeschichte oder der Popkultur finden Sie besonders interessant?
Da ist es schwer, an einem Punkt anzufangen. Der Wolf, der stolziert ja durch die Literatur und Kunstgeschichte seit Jahrtausenden. Also man kann in der Literaturgeschichte anfangen bei Ovid. Das war eigentlich so der erste Werwolf in den Metamorphosen. Also das, wofür der Wolf immer stand, das hat sich eigentlich nicht geändert. Der war immer so das Außerhalb. Er stand für die Natur, für das Unkontrollierbare, Triebhafte, irgendwie Beängstigende. Das hat sich nicht geändert. Was sich ändert und was ich sehr spannend finde, ist, wie das besetzt ist, diese Natur. Also es war ja die meiste Zeit, war das etwas Furchterregendes und daher hat der Wolf auch sein furchterregendes Image bekommen, das sich auch bei jedem von uns schon seinen Platz gesucht hat in der Fantasie, mit dem Rotkäppchen zumindest. Jetzt aber ändert sich das und das finde ich jetzt gerade eigentlich wirklich eine aufregende Entwicklung.
Ja genau, kommen wir vielleicht kurz zurück zum Rotkäppchen, weil Sie schon sagen, die Angst vor dem Wolf und dem Bösen ist uns ja dann schon quasi mit dem Märchen in die Wiege gelegt. Hat diese Erzählung einen großen Einfluss auf uns, wie wir über den Wolf denken? Also Charles Perrault und die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm haben das ja befördert.
Ja, ich denke schon, wobei das Rotkäppchen, das die Brüder Grimm uns vermittelt haben, ja nur, also quasi schon die Urenkelin eines sehr frühen Rotkäppchens, wobei damals hatte es noch keine rote Kappe, eines sehr frühen Mädchens ist, das auch zu Anfang im 16. Jahrhundert einem Werwolf begegnet ist. Und das hat sich dann immer weiter fortgesetzt und wurde auch immer mehr zurechtgestutzt zu so einer pädagogischen Handreichung. Und natürlich sitzt das immer noch irgendwo. Also ich habe auch bei meinen Recherchen Wolfsmanager, das sind die Menschen, die jetzt so das Verhältnis Mensch-Wolf ins Lot bringen sollen, gesprochen, die sagen, also Rotkäppchen ist das Allerschlimmste und das lesen sie ihren eigenen Kindern nicht vor. Ich weiß nicht, ob man das so sehen muss. Für mich selber war das Rotkäppchen, der Wolf war immer so ein abstrakter Wolf. Aber natürlich hat das einen Einfluss, klar.
Er steht für die dunkle Seite, die man nicht betreten darf, ja?
Ja, genau. Er ist immer so das Außerhalb, er ist das Dunkle und er hatte einfach in vergangenen Jahrhunderten auch das Zeug dazu. Also das muss man sich schon klar machen, dass er was Furchterregendes hatte. Er hat einfach Eigenschaften, die ihn dem Menschen unbehaglich machen. Also er hat wie kein anderes Raubtier die Grenze zu dem Bereich, den der Mensch als sein betrachtet, überschritten und tut das noch. Also es gibt natürlich auch andere oder gab andere Raubtiere in Deutschland oder Europa, den Luchs und den Bären. Aber die waren nicht so unverfroren. Die haben nicht so frech diese Grenze überschritten und sich auch geholt, was dem Menschen gehört hat, die Nutztiere. Der Wolf jagt im Rudel, das hat vielleicht auch noch so einen unheimlichen Faktor. Er hat auch Eigenschaften, die wir als unheimlich empfinden. Er jagt manchmal oder tötet mehr Tiere, als er fressen kann. Also manchmal passiert das und dann liegen da die Kadaver herum. Er macht sich auch an Aas zu schaffen und das kann man sich schon vorstellen, dass es in früheren Jahrhunderten, wenn dann auf einem Schlachtfeld die Wölfe über die Leichen gebeugt waren, dass das Angst gemacht hat und dass man das Gefühl hatte, dass dieses Wesen eine ohnehin schon fragile Ordnung ins Wanken bringt.
Sie haben auch von moralischen Grenzen gesprochen. Einer der Ursprünge liegt vermutlich vielleicht schon sogar in der Bergpredigt, ja? Jesus hatte ja da vor den falschen Propheten gewarnt, die in Schafskleidern kommen und in Wahrheit reißende Wölfe sind. Ist dieses Gleichnis der Grund, warum sich diese Verknüpfung Wolf gleich Böse gleich Sünde in unseren Köpfen festgesetzt hat? Beziehungsweise auch schon in den frühen Jahrhunderten?
Ja, also der Wolf hat sicher im Alten Testament schon eine wichtige so Nebenrolle gehabt. Er hat so dieses klassische Bild der christlichen Ideengeschichte einfach so um den Bösewicht noch vervollständigt. Ne? Hirte, Schaf, Wolf. Also erst mit dem Wolf konnte das Schaf so zu dem folgebereiten Wesen werden. Also sprich die christliche Gemeinde, die auch jemanden braucht, der sie beschützt. Und er hat diese Rolle dann noch immer stärker zugewiesen bekommen im Mittelalter, als die katholische Kirche dann sich den Werwolf zu eigen gemacht hat sozusagen und in ihr Personenarsenal aufgenommen hat.
Genau, und in der frühen Neuzeit, als die Hexenverfolgung ihren Höhepunkt erreichte, da wurden zwielichtige Männer in sogenannten Werwolfsprozessen hingerichtet. Wer waren diese Männer?
Ja, das finde ich finde das wirklich verwirrend. Der Werwolf ist wirklich eine verwirrende Gestalt insofern, als man sich klar machen muss, also was ist das eigentlich? Sind das die Menschen, die dann umgebracht wurden in den Prozessen oder die zum Tode verurteilt wurden, haben die sich selber für Werwölfe gehalten? Haben die diese Morde begangen, die ihnen angelastet wurden? Und vor allem, was haben echte Wölfe mit all dem zu tun? Also auch wenn man Prozessakten liest, ist das gar nicht so leicht auseinander zu dividieren. Das ist so ein ganz dichtes Gewebe von Anschuldigungen und die sind ja auch unter Folter, haben die dann ja auch gestanden. Interessant ist ja auch die Erklärung, die sich die katholische Kirche zurechtgelegt hat, was denn ein Werwolf ist. Denn man konnte ja nicht sagen, also der war ja der Handlanger des Bösen, des Satans. Aber man konnte ja dem Satan nicht zugestehen, dass er in der Lage ist, ein Geschöpf zu schaffen. Denn dann wäre er ja Gott gleichgestellt. Also hat man gesagt, das ist eine Sinnestäuschung. Und zwar betrifft die alle, betrifft den Menschen selber, der sich in einen Werwolf verwandelt und betrifft alle Zeugen dieses Vorfalls und dieser Morde. Also es ist schon davon auszugehen, dass das Menschen waren, die da verurteilt wurden, die eher am Rand der Gesellschaft standen und man hatte dann einfach die Gelegenheit, die ganz nach draußen zu befördern, indem man sie umgebracht hat.
Und andere wiederum haben sich das Bild vom Werwolf und diese Angst vor dem Werwolf geschickt zunutze gemacht, etwa Krieger auf der Seite der germanischen Stämme, die sich Wolfspelze ja umgelegt haben, um dann unerbittlich zu kämpfen und den Gegner damit einzuschüchtern.
Ja, genau, das ist auch eine ganz interessante Tradition, so dieser Wehrtiere, also die gibt es ja in vielen Kulturen und der Werwolf ist ja nur eins von vielen und genau, zum Beispiel die Berserker, die in einem unheimlichen Furor muss das gewesen sein, die sind sie mordend herumgezogen außerhalb jeder Gesellschaftsordnung und um quasi das noch zu legitimieren, diese Wildheit, diese Aggression, haben sie sich Wolfs- oder Bärenpelze umgelegt. Also das ist quasi eine aus Sicht dieser jeweiligen Krieger eine positive Besetzung an dieses wilden Images. Und das kann man eigentlich in der Tradition kann man dann eigentlich sogar bis zu den Nationalsozialisten gehen, die ja auch den Wolf bewundert haben.
Und zwar zum Beispiel in der paramilitärischen Organisation Werwölfe, ne, von Heinrich Himmler.
Genau, die wurde 1944 gegründet und sollte das Vorrücken der Alliierten stoppen, genau. Aber auch Goebbels hat schon 1928 mit so Wolfsbildern gearbeitet und so wie ein Wolfsrudel brechen wir ein und holen uns die Schafe so sinngemäß. Also dieses wilde, aggressive, verbunden mit Eigenschaften, die auch Ideal des faschistischen Staats waren, so die Bereitschaft, sich unterzuordnen, wehrhaft zu sein, treu, loyal, das haben die alles dem Wolf zugeschrieben. Also den haben die auch benutzt, um so ihr eigenes Bild zu schärfen.
Das Bild vom fürsorglichen Wolf, das gibt es allerdings auch, etwa in der mythologischen Geschichte von Romulus und Remus, die von einer Wölfin gesäugt wurden, oder etwa zeitgenössisch popkulturell im Dschungelbuch, wo Mowgli ja auch von oder beziehungsweise bei Wölfen lebt. Wie passt das wiederum zusammen?
Ja, also diese beiden Stränge gab es schon immer, nur der des fürsorglichen Wolfs konnte sich nicht so ganz durchsetzen. Also es gibt einige so Ursprungsmythen, da ist der Wolf ganz am Anfang eben auch Romulus und Remus, da quasi dieser kurze Exkurs in die Wildnis zum Wolf, hat dann dazu beigetragen, diesen Staat gründen zu können. Und ja, Mowgli, hat sich ganz zu großen Teilen gespeist aus dem Glauben, den es in Indien immer noch teilweise gibt, dass Wölfe Kinder großziehen, was eigentlich kein seriöser Wissenschaftler mehr glaubt, aber das hält sich da ganz hartnäckig. Und ja, dieses Bild des
vielleicht
fürsorglichen Wolfs, ja, ist eigentlich eins, was jetzt wiederbelebt wird, ne? Jetzt, wo der Wolf eher wieder so als Sinnstifter gesehen wird von vielen Menschen.
Ja, und trotzdem, werden diese Bilder vom bösen Wolf, vom furchteinflößenden Werwolf in der Popkultur auch weiterhin tradiert, weil es so schön gruselig ist?
Das kann schon sein. Also ich habe mir jetzt nicht so viele Werwolf-Filme angeschaut in meiner Recherche, weil ich die immer so gruselig finde. Die kosten ja immer diese buchstäbliche Verwandlung sehr aus, die ja eigentlich in dem ursprünglichen Werwolf, wie ich gerade erklärt habe, gar nicht passiert. Also ich merke aber schon, dass es da eine Ablösung gibt. Also ich finde es sehr spannend, dass der Wolf wieder verwendet wird, dass er nicht nur buchstäblich nach Deutschland zurückkommt, sondern auch in unsere Geschichten, unsere Fantasie wieder Einzug hält. Und das ist ja wirklich sehr deutlich gerade zu beobachten in Romanen, in Filmen. Sie haben ja vorhin den Polizeiruf erwähnt von Petzold, den Roman von Roland Schimmelpfennig, das Wild von Nicolette Krebitz, der Film. Und das ist aber schon eine Umdeutung im Gange. Also das ist nicht mehr der unheimliche Wolf, das ist was Neues. Das ist auch so ein bisschen so ein Versprechen, so eine Verheißung. Und das ist spannend zu beobachten.
Der Mensch und der Wolf nähern sich vielleicht wieder an. Petra Arne, Autorin des Buches Wölfe, ein Porträt. Es ist erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Ihnen danke für das Gespräch.
Sehr gerne.